Ich freue mich sehr, wenn ich so Kinder höre, wie die auswendig singen können oder Gedichte aufsagen. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Eine große Schwierigkeit. Geblieben bis heute. Ja, dafür danke ich und auch dem Dorin für seine Geschichte, die er erzählt hat. Er hat gesagt, wir sollen wachsen. Und ich möchte euch heute etwas übermitteln, worin ich wachsen durfte. Erst diese Woche. Etwas Wunderbares. Aber zuerst möchte ich euch alle herzlich begrüßen zum Wort Gottes. Und der Herr möge mir helfen durch seine Gnade, dass ich euch das übermitteln kann, was der Geist Gottes in mein Herz hineingelegt hat. Ich möchte aber zuerst noch darum bitten. Wir wollen noch beten, ja. Unser lieber Vater im Himmel, du bist ein mächtiger, großer Gott. Du hast dich offenbart durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich bitte dich, hilf du mir, dass ich auch aus deinem Wort das wiedergeben kann, was du uns allen offenbaren willst, durch dein so kostbares Wort, dass wir wachsen können im Glauben, wachsen in der Liebe, wachsen an der Geistesfrucht in jeder Richtung und dass du unsere Herzen erfüllen möchtest, damit wir auch unsere Mitmenschen dienen können mit den Erfahrungen, die wir mit dir machen. Und habe du Lob, Preis und Dank dafür. Amen. Also liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, auch die Geschwister da von Köln, habe ich gehört, ja. Der Herr möge uns alle reichlich segnen durch sein Wort. Ich war 16 Jahre alt. Da hat mich ein Freund, den habe ich kennengelernt durch die reformierte Kirche, und zwar durch die Jugendgruppe. Und er hat mir gesagt, kommst du mit heute Nachmittag? Das war ein Sonntag. Und er ging mit mir in eine Kapelle, in einem katholischen Ort. Aber das war nicht eine katholische Kapelle, sondern das war eine Kapelle der Chrischona-Gemeinde. Also in der Schweiz und auch in Deutschland kennt man das, von Basel aus geht das, oder Rien bei Basel, die Chrischona-Gemeinde. Und da war ein Prediger dort. Und am Sonntagnachmittag hat er gesprochen über ein Thema, das mich eigentlich nie mehr interessiert hat seither. Er hat gesprochen über das Thema Seela. Kennt ihr das Wort Seela? Noch nie gehört. Manchmal gelesen, aber überlesen, ja. Das Wort Seela, das hat er uns erklärt damals, das heißt, stimmet die Saiten. Das hat also mit Musik zu tun. Stimme die Saiten mit Musik, mit Instrumenten hat das zu tun, mit Gesang. Es kann aber auch heißen Ruhe. Das sind die zwei wichtigsten Auslegungen eigentlich von dem. Und unser Schwiegersohn war bei uns noch nicht so lange her. Er saß an das Klavier von meiner Frau. Und er hat da Akkorde gespielt und dann hat er mich gefragt, ob ich Werkzeuge hätte. Er wollte nämlich verschiedene Sachen am Klavier reparieren oder instand stellen oder besser machen. Und ich habe da zugeschaut. Das hat mich sehr interessiert. Und warum hat mich das interessiert? Eben, ich bin sofort erinnert worden an das, was da all die Jahre, die 66 Jahre zurück, was da geschehen ist, eben mit diesem Seela. Und ich war damals an einem Ort, das war eine ältere Frau mit einer behinderten Tochter und sie hatte ein Klavier. Und ich habe das angeschaut, habe gefragt, schön, habe ich gesagt, dass du ein Klavier hast da. Spielst du auch? Ja, es ist eben verstimmt. Und ich habe gedacht, ich könnte ihm helfen, weil ich nämlich dem Onkel von meinem Schwiegersohn, weil ich dem zugeschaut habe, wie er ein Klavier stimmt. Da habe ich gedacht, das kann ich auch. Weil ich bin ja mechanisch belehrt worden in meinem Berufsleben. Ja. Ich habe gedacht, das kann ich. Aber Klavierstimmen, Saitenstimmen, das ist etwas ganz anderes als Mechanik. Gut, also ich habe dann gefragt, ob sie ein Werkzeug hätte und habe probiert, habe da gedreht, ja. Ihr müsst euch das vorstellen, so ein Klavier. Ganz kurz erklärt, ein Klavier, das hat ja einen großen bronzenen Körper unten und in diesen Körper werden Bolzen eingeführt, die gedreht werden können. Und ich weiß nicht genau, wie viele Tassen das hat, könnte sein, gleich viele wie das meiner Frau. Aber im Gesamten sind da 216 Saiten. Könnt ihr das vorstellen? 216 Saiten, die angeschlagen werden. Und ich habe natürlich nicht gewusst, wie das zusammenhängt. Und ich habe jetzt dann versucht, das zu reparieren, aber das ging nicht. Das war schlechter nachher als vorher. Das war zu meiner Schande. Als Mechaniker war das eine Schande für mich. Aber ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich habe dieses Klavier jetzt, von meiner Frau, habe ich genau angeschaut. Und zwar das letzte Mal, eben vor einigen Wochen, als er bei uns war, als er das gestimmt hat. Und verschiedene andere Dinge hat er instand gestellt. Ich habe das also genau angeschaut, jetzt diese Woche habe ich das genau angeschaut. Und habe gesehen, dass da also die 216 Saiten sind. Und diese 216 Saiten, die werden gespannt, also über einen Bolzen. Und der wird gedreht, bis der richtige Ton kommt. Aber jetzt sind am Anfang sind zuerst 6 Saiten und dann 9 Saiten, wo nur eine Saite ist, und zwar eine dicke Saite, das ist für die tiefsten Töne. Bass, ja. Und dann habe ich gesehen, also ihr müsst euch vorstellen, das ist die Saite hier, ja. Und dann ist da herum, ist Kupfer gewickelt, Kupferdraht. In der ganzen Länge. Kupfer. Und dann für die ersten 6 Saiten ist noch einmal ein dünnerer Kupferdraht darüber gewickelt. Für die ersten 6. Dann kommen die nächsten 9 und so weiter. Also die nächsten 9 waren dann nur noch ein Kupfer darum. In der ganzen Länge. Bis auf vielleicht 45, glaube ich, waren es. 45 Saiten. Die waren also bestückt mit Kupfer, der da drauf war. Und dann kam nur ein Draht. Also das heißt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, also die übrigen auf diese 216 waren nur ein Stahldraht, der eine Saite, die gespannt werden sollte. Und dann habe ich gesehen, aha, das sind ja 3 zusammen. Für einen Ton 3 Saiten. Und wenn diese 3 Saiten nicht exakt genau übereinstimmen, dann ist das die Übereinstimmung total verkehrt. Aha, hab ich dann gedacht. Das ist jetzt interessant. Stimmen die Saiten. Also in unserem Leben müssen die göttlichen Saiten genau übereinstimmen. Und interessant, also diese Basssaiten, die waren also so mit einem dicken Kupferdraht und noch ein dünnerer darüber gewickelt. Und dann die späteren, also die mir rechts dann, da war nur noch ein Kupferdraht und am Schluss die große Menge bis zu den höchsten Tönen rauf, nur noch mit einer dünnen Saite. Ganz interessant. Aber da waren 3 zusammen. Die dünnen waren zu dritt für einen Ton. Und der unterste war nur einer. Und dann mit diese Umwicklung noch, das muss mit dem Ton zusammenhängen. Auf jeden Fall hat es dann Klick gemacht bei mir, warum damals bei dieser Glaubensschwester, warum ich da das nicht in Ordnung bringen konnte. Mit der Übereinstimmung. Da müssen ja 3 müssen übereinstimmen. Und wenn die übereinstimmen, kommt die nächste Taste und so weiter. Ja. Das sind also 88 Tasten im Gesamten, wo die 216 eben nach Gesetz verteilt sind. Und so habe ich dann erkannt, eigentlich, wie wichtig dass diese Einheit ist. Eine Einheit, die eigentlich das Klavier vorzeigt, also auf der linken Seite die Bassseiten und dann in der Mitte, Helen, wie ist das, wie heißen die? Das könnten die Tenor oder weiß nicht wie. Ich habe es einmal gelernt in der Schule, aber ich war nicht interessiert in Musik, deswegen weiß ich nichts davon. Also es gibt die eine Seite, also Bass, und dann die mittlere Seite, das ist das, was am meisten gespielt wird auf dem Klavier, und dann die obere Seite, ja, das geht also bis zum Sopran, ja, bis zum Sopran hoch. Also es gibt drei Abteilungen, habe ich festgestellt. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte eigentlich im Göttlichen auch so sein. Unten ist der Bass. Wer kann Bass singen? Das können nur Männer machen. Männer. Also das heißt, die stärkste Kraft, das ist unten. Das sind auch die stärksten Seiten. Das ist der Vater, in der Mitte der Sohn und dann der Heilige Geist. Der Heilige Geist, das ist die Kraft, die ganz fein angerissen werden muss, damit es tönt. Ganz hoch, ja, ganz hoch. Und der Heilige Geist, der wirkt so fein auf uns ein. Und was machen die Mama mit diesen Stimmen? Wie oft haben wir sie abgelehnt? Und das ist traurig, wenn der Heilige Geist nicht mehr an unseren Herzen wirken kann. Also auf jeden Fall, als ich das dann zusammen sah, habe ich gedacht, das kann die Predigt werden, die nächste Predigt. Und die möchte ich jetzt mit euch eigentlich halten. Jetzt schlagt einmal die Bibel auf. Es gibt also, im Gesamten gibt es 70 Mal den Ausdruck Sela in dem Psalmen. 70 Mal kommt das vor. Wenn ihr einmal die Psalmen aufschlägt. Wir schlagen einmal auf, zum Beispiel Psalm 3, ja? Im Psalm 3 kommt das vor. Also das ist der David, hat darüber geschrieben. Der David, dann die Koras Kinder haben darüber geschrieben. Und da kommt immer wieder in ihren Psalmen kommt das Wort Sela vor, ja? Sela. Also im Psalm 3. Da heißt es, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Sela. Da kommt das Wort Sela vor. Was soll jetzt das heißen? Ruhe, stimme die Seiten. Wenn es heißt Ruhe, dann kann es auch heißen, so ist es. Wenn wir im Neuen Testament von Amen lesen, Amen, so sei es, dann ist dieses Wort eigentlich ein verwandtes Wort, Sela, so sei es. Das war ein Zustand von David und er hat ja sehr vieles durchgemacht und er hat das niedergeschrieben und dann kommt manchmal dieses Wort Sela vor. Also, ach Herr, wie sind meine Feinde so viele und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen somit, er hat keine Hilfe bei Gott. Das gibt Feinde, die haben so starken Einfluss auf uns, dass wir fragen, wie kommt das? Ich habe dem ja gar nichts angetan. Und wer war der größte Feind von David? Das war ein Glaubensbruder. Es war der König Saul. Was hat er denn dem König Saul Böses angetan? Überhaupt nichts. Er hat nur Gutes getan. Aber da kommt das zur Sprache, was wir jetzt heute in der Lektion hatten. Eifersucht. Er war eifersüchtig, weil David im Glauben ein Ereignis durchführte, das sonst niemand durchgeführt hat. Er hat nämlich diesen mächtigen Goliath, den hat er bekämpft, das heißt, er hat ihn umgebracht mit einem Schleuderstein. Er hatte verschiedene Schleudersteine in der Tasche, aber der war so gezielt, dass er ihn am Kopf getroffen hat. Und er ist umgefallen und dann nahm er das große Schwert des Goliaths, nahm er und hat ihn dann durchstochen dort. Auf diese Weise hat er den Goliath umgebracht und was hat das Volk gesagt? Die haben sich ja alle gefürchtet vor dem. Und David, der hatte so großes Gottvertrauen, hat gesagt, den werde ich umbringen können, mit Gottes Hilfe. Und es geschah. Und deswegen haben sie gesagt, Saul hat Tausende erschlagen, aber David hat Zehntausende erschlagen. Seht ihr den Vergleich? Eifersucht. Vergleiche ziehen mit dem anderen, der hat da Vorteile oder der hat dort Vorteile. Und ich, wie steht's mit mir? Und dann wurde er eifersüchtig. Und diese Eifersucht, die hat sich gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und die Geschichte ist in den Psalmen dargelegt, stellt euch einmal vor. Und das ist wichtig. Das ist mir ganz neu aufgegangen. Ich habe immer gesehen, dass da viele stehen von Feinden, aber wie das einen Zusammenhang hat, das habe ich gar nicht erkannt gehabt. Eigentlich erst jetzt. Als ich dieses Klavier da studierte und dann diese drei Abteilungen, wie Gott der Vater wirkt, wie der Sohn wirkt und wie der Heilige Geist wirkt und wo wir manchmal dem Heiligen Geist Widerstand leisten, da ist mir das plötzlich bewusst geworden. Deswegen steht das alles hier. Damit wir uns erkennen, aber auch den Nächsten erkennen können. Denn wenn wir uns erkennen, und der Apostel Paulus hat geschrieben, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch wohnt, sehr viel Gutes. Nein, falsch. Was hat er geschrieben? Nichts Gutes. Glaubt ihr das, dass nichts Gutes in euch ist? Von Natur aus ist nichts Gutes in uns. Gar nicht. Aber Gott in seiner Liebe möchte das bei uns verändern. Er konnte sagen, das Alte ist vergangen, siehe, in der alten Luther hat es geheißen, alles ist neu geworden. Das ist nur im Glauben neu geworden, aber nicht in der Tat. Aber nach und nach, Stück für Stück, will das der Geist Gottes bei uns bewirken, dass wir verändert werden. Und man kann im Alter sogar noch verändert werden. Das darf ich bezeugen, das erlebe ich. Im Alter oben noch. Weil wir an der Erkenntnis wachsen und zunehmen sollen. Also Wachstum, Torin, glaube ich heißt du, gell? Bis ins Alter hinauf sollen wir wachsen. Also wachsen an Erkenntnis von sich selbst, im Zusammenhang mit Wachsen, im Wachstum an Erkenntnis Christi und des himmlischen Vaters und des Heiligen Geistes. Da werden wir sehen, ja, wer wir sind. Wir werden dann auch gerecht beurteilen können. Und das war beim David der Fall. Er hat sich erkannt in Christus. Und er hat geschrieben von Jesus. Nämlich von Davids Sohn. Der Knecht, der dann kommt, von dem hat er prophezeit. Und David war ein Prophet. Das ist vielen nicht bekannt, aber das steht da drin in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dass David Prophet war. Und die Gewalt bestätigt das. Also er war Prophet und wenn wir die Psalmen lesen, dann denkt daran, das hat ein Prophet geschrieben. Das ist nicht nur einfach das Gemüt ausgetobt in Sätzen, sondern das war Wahrheit, was er gebracht hat. Und wir gehen dem Ende entgegen. Und da werden sich der Trennstriche zeigen, zwischen links und rechts, wie bei Saul und bei David. Da wird die Eifersucht stärker werden und auf der anderen Seite die Demut, die Unterwürfigkeit, die werden sich beide trennen. Und Jesus wird seine Leute auf seiner Seite haben und der Feind hat seine Leute. Aber da kommt eine Trennung, so sagt es die Bibel. Und da drin steht so vieles darüber. Und manchmal haben die Leute gesagt, wenn ich mit ihnen über die Bibel gesprochen habe, das ist, nein, also die Bibel lesen, das möchte ich nicht. Da steht nichts drin als von Krieg und von Hurerei und von all dem. Von dem steht drin sehr vieles. Auch in den Psalmen. Warum? Weil Gottes Geist das Tiefste, das Innerste aufdecken möchte bei uns, damit wir zu ihm kommen und anklopfen und sagen, Heiland, ich möchte bei dir eintreten, dass du in mir wohnen kannst. Wenn du das kannst, in mir wohnen, dann hast du die Herrschaft. Und sonst hat der Feind die Herrschaft. Ist das nicht wunderbar, dass wir zu Jesus kommen können? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er ist sanftmütig und demütig und hat gesagt, lernet von mir. Er hat nur das gesagt. Das war das einzige Mal, dass er gesagt hat, lernet von mir. Sanftmut und Demut. Das ist die Voraussetzung, dass Gottes Geist an unseren Herzen wirken kann. Und dann werden wir Wunder erleben. Also das ist das Wort Sela. Und das taucht jetzt hier auf. Ich habe also sämtliche 70 Stellen habe ich durchgelesen und auf mich wirken lassen. Und ich möchte mit euch jetzt für den Rest der Zeit den Psalm durchlesen mit euch. Also wir wollen nicht alles, ich erkläre es einfach, ja, ich lese es und erkläre es. Ein Psalm, der das Evangelium beinhaltet, voll und ganz, gewaltig. Im Alten Testament das Evangelium. Also dieser Ethan, ein Esrachiter, glaube ich, heißt es, der muss so vom Geist Gottes getrieben gewesen sein, dass er das niedergeschrieben hat für uns. Und das wollen wir jetzt gemeinsam betrachten. Also es gibt, weiß nicht wie viele Psalmen, wo das Wort Sela vorkommt, aber wenn ihr das nächste Mal dann die Psalmen durchlest, dann werdet ihr das nicht vergessen, genauso wie ich das auch nicht vergessen habe. 16-jährig, stellt euch vor. Und jetzt kam mir das in den Sinn. Sela. Stimme die Saiten. Hat mir überhaupt nichts gesagt, weil ich hab keine Saiten, kein Saiteninstrument gespielt. Das habe ich liegen lassen. Aber jetzt, als der Schwiegersohn da das Klavier stimmte und ich das da falsch gestimmt hatte damals bei dieser Schwester, eben anstatt Einstimmigkeit, Zweistimmigkeit oder Dreistimmigkeit, erst jetzt ist mir das aufgegangen. Also der Geist Gottes wird euch genauso das in Erinnerung rufen. Wo ist eine Uneinigkeit? Ihr werdet das sofort hören. Und solche, die gutes Musikgehör haben, die wissen sofort, aha, da ist falsch gesungen worden oder falsch gespielt. Das weiß man sofort. Das kann man nicht einfach wegleugnen, das ist so. Aber wenn der Geist Gottes unsere Herzen berührt, das ist so bei dir, das ist so. Du bist das, Fritz, du bist das. Und wenn wir das dann zugestehen und Buße tun, dann werden wir verändert. Dann wird gestimmt, jetzt wird gestimmt. Und es ist unglaublich eigentlich, wenn man sich das vorstellt, also diese 216 Seiten, das ist nun nebenbei noch dazu, diese 216 Seiten, die werden also gespannt und bei dieser Spannung, da ist mindestens 20 bis 30 Kilo Zug drauf. Könnt ihr euch vorstellen? Mal 216, das geht über 4 Tonnen, wird also diese Bronze, diese Platte, wird da beansprucht. Über 4 Tonnen. Und da muss man sich dann nicht wundern, wenn plötzlich einmal eben so eine Bronzetafel durchgeht. Irgendwie ein Zwei bricht. Das gibt's. Durch die Spannung. Also und genauso will Gott an unseren Herzen wirken. Wenn es auch Spannungen gibt, das ist die Liebe Gottes. Und wenn wir schön gestimmt sind, dann kommt wunderbare Musik heraus. Bewirkt durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und durch seine Werkzeuge, die er dazu benutzt. Und solche, die vom Heiligen Geist berührt sind, die werden niemals mehr solche Musik spielen, wie man sie heute hört. Das ist grauenhaft. Also es tut mir weh im Herzen. Wenn ich so Rock'n'Roll oder alles, was in diese Richtung geht, wenn ich das höre. Schrecklich. Der Himmel weint darüber. Und dass das sogar in adventistischen Kreisen vorkommt, tut mir noch viel, viel mehr weh. Die haben nicht erkannt, was das heißt, Stimme die Saiten. Weil der Geist Gottes ihnen das noch nicht offenbaren konnte, weil sie gedacht haben, nein, das interessiert mich nicht, das möchte ich nicht hören. Aber lasst uns jetzt also zum Psalm 89 gehen. Da heißt es folgendes: Eine Unterweisung Ethans des Esrachiters. Ich will singen, wovon? Von der Gnade des Herrn ewiglich. Und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Solch ein Vers, was da alles drin liegt. Singen von der Gnade und von der Treue. Wenn das Wort Treue weggelassen wäre, dann wäre es das nur das halbe Evangelium. Denn eine Botschaft der Gnade zu verkündigen, ohne die Treue und ohne die Gerechtigkeit, ist kein Evangelium. Und in unserer Gemeinschaft ist das leider so, dass wir da beide Seiten haben. Da wird so viel von der Liebe gesprochen, so viel. Ist so schön, wenn von der Liebe gesprochen wird. Aber wenn die Treue und die Gerechtigkeit ausgelassen werden, dann ist das sehr, sehr traurig. Das ist dann sehr traurig. Nämlich im Vers 15 heißt es, Gerechtigkeit und Gericht. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Seht ihr, was da heißt? Also Gerechtigkeit, Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Das ist der Gesamtbegriff des Evangeliums. Und wenn ihr einmal für euch persönlich Römer 1 bis 8 genau durchstudiert, oder bis 11 könnt ihr auch lesen, weil da noch drei Kapitel angehängt werden, oder noch Kapitel 12 in Römer 12, das ist die Apotheke Gottes. Ein wunderbares Kapitel. Lest das einmal durch, die Apotheke Gottes. Heilmittel für so viele Dinge. Also wenn ihr das einmal durchstudiert, dann wisst ihr, das ist das ewige Evangelium. Wir haben heute vom ewigen Evangelium gesprochen. Das war schon damals da. Seht ihr, das ist da. Wunderbar, das ewige Evangelium war von Ewigkeit her beschlossen. Dass wir gerettet werden möchten, wenn wir wollen. Und wenn wir den Preis bezahlen wollen, was kostet es denn? Brandopfer und Speisopfer und Trankopfer? Nein. Hat gesagt, das gefällt mir nicht, hat Gott gesagt in Jesaja und an anderen Stellen. Das gefällt mir nicht. Was er will, ist ein demütiges und zerschlagenes Herz, das sich etwas sagen lässt. Und wir haben es heute so schwer und die Jugend wird heute so erzogen, dass die Kinder eigenwillig sind. Man lässt sie machen. Man lässt sie einfach machen. Meine Frau und ich waren einmal in einem Geschäft, in der Schweiz war das, haben da eingekauft und dann kamen wir zur Kasse und dort war ein Kind, das hat geschrien, sage ich euch. Geschrien und gestampft. Gestampft. Und die Mutter, die hat gar nichts gesagt dazu. Eigenwillig, durch und durch. Und das bleibt. Wenn das die Kinder nicht schon lernen, in ihrem Alter, wo man sie noch wie ein Bäumlein führen und leiten kann, dann wird das im Alter oben, wird das nicht mehr reparabel sein. Das ist so wichtig für uns. Und wir sollten das weitergeben, ja. Also, ich will singen von Gnade, von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Mund für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Ist das nicht wunderbar? Dass wir Begnadete sein dürfen für ewig, wenn wir treu sind. Wenn wir dem Heiland anhangen bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. Wenn wir ganz auf der Seite Jesu sind und wenn er uns zu tadeln hat, zurechtzuweisen hat, dann sagen wir ja dazu. Oder im Hebräer 12 steht davon, von der Erziehung. Das wissen viele heute nicht mehr. Von der Zurechtweisung, vom Tadel, von der Rute. Das heißt, dass man aufs Hinter geschlagen wird. Heute ist das verboten. Darf man nicht. Heute ist manches verboten, was man tun sollte. Und es wird manches getan, was nicht getan werden sollte. Das ist völlig verkehrt. Und da entsteht noch ein Kampf, und das möchte ich noch dazwischen sagen, da entsteht ein Kampf, den wir zu erdulden haben, genau wie David. Und dann, wenn wir in diesem Kampf sind, dann lest das. Und dann sagt er, ist das Liebe? Ist das wirklich Liebe, was der da schreibt? Ist das möglich? Natürlich ist das Liebe. Denn David war ein Mensch voll von Liebe. Er hat die einfachsten Leute hat er so geliebt. Aber er wusste, mit den Oberen, mit den Obersten, da hat er große Mühe. Weil die neidisch waren auf ihn. Und das wird genauso sein mit uns. Wenn Jesus in uns den göttlichen Charakter entwickelt und wir ihm näher werden, diesem Charakter von Jesus, dann werden so und so viele eifersüchtig auf uns. Und sie werden uns hassen. Hassen wie Saul, den David gehasst hat. Das geht aus den Psalmen hervor. Das ist die Wahrheit. Ganz nackte Wahrheit. Aber eben jetzt heißt es, ich will singen von der Gnade. Also für ewig soll dich Gnade stehen. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ganz sicheren Grund, die Treue. Ist das nicht wunderbar? Heute, wo so viele Ehen kaputt sind, keine Treue mehr. Ist das nicht etwas Wunderbares, ein wunderbares Zeugnis, wenn eine Ehe intakt ist? Das kann nur der Geist Gottes wirken. Es gibt natürlich auch Vorbilder in der Welt, aber meistens sind das gläubige Leute, die irgend katholisch sind oder in eine Kirche gehen, wo noch Gottesfrucht vorhanden ist. Aber heute gibt es doch so viele Ehen, die kaputt sind. Und das hat mich geschmerzt. Hat mich sehr geschmerzt. Als eine Schwester zu mir erzählt hatte, sie war in Loma Linda, war sie Krankenschwester, glaube ich. Und sie hat mir von Loma Linda, und das war vielleicht vor 30 oder 40 Jahren, hat sie gesagt, die Hälfte der Adventisten sind geschieden. Könnt ihr euch das vorstellen? Treue. Wo ist die Treue? Das geht tief ins Herz. Das kann nur der Geist Gottes wirken. Und er macht das. Das kann ich euch sagen. Das macht der Geist Gottes. Diese Einheit bewirken. Wenn wir diese feinen Saiten hören, dass sie gespielt werden. Diese feine Musik, die himmlische Musik, unser Gewissen berührt wird. Und dann nachher das zu arbeiten beginnt. Bei David war es das der Fall. Verschiedentlicher in verschiedener Hinsicht. Und er hielt es nicht mehr aus, schreibt er. Lest einmal Psalm 32. Wir hatten ihn in der Lektion kürzlich. Psalm 32. Er hielt es nicht mehr aus, seine Gebeine und so weiter. Wenn der Heilige Geist an unseren Herzen auf diese Weise wirkt, dann werdet ihr erfahren, wer Gott ist. Und werdet dankbar sein, dass er euch das offenbart. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für Selah. Da haben wir das Wort Selah wieder. Also Selah, das heißt, so sei es, es wird so sein. Aber es sah anders aus. Und das ist wichtig, jetzt nehme ich das voraus. In Vers 39, da heißt es, also das war die Verheißung, aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du erhöhst die Rechte seiner Widersacher und erfreust alle seine Feinde. Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Selah, Selah, so sei es. Es ist so, es ist so. Herr, wie lange willst du dich so verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Sela, wo ist er? Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Herzen von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen hinter deinem gesalbten Herr. Ist das nicht eine traurige Botschaft? Und welche Botschaft ist das? Das ist gleichzeitig eine Freudenbotschaft. Es heißt nämlich nachher in Vers 33, gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Warum denn? Weil diese Verse hier von Vers 39 bis 52, das war eine Verheißung auf Jesus. Und mit Jesus sind die Menschen so umgegangen, genauso wie es hier beschrieben ist. Eine Verheißung auf Jesus, wie es sein wird. Und das wusste Jesus, was auf ihn zukommt. Denn er hatte durch den Heiligen Geist den Psalmisten inspiriert, das niederzuschreiben. Und es hat sich erfüllt. Also David hatte keinen, er hatte noch Söhne, ja, denn, also der Salomo wurde dann der Nachfolger und noch andere. Wir haben die ganze Reihe bei Lukas und bei Matthäus, wo das geschrieben steht, aus welcher Reihe dann schlussendlich Jesus kam. Das ist also alles niedergeschrieben. Und das hat sich erfüllt in Jesus. Und er ist jetzt der König aller Könige. Warum? Weil er das über sich hat ergehen lassen. Genau was da steht. Was soll das in unseren Herzen wirken, wenn wir uns das vorstellen? Das wird doch Liebe wecken in uns. Liebe zu Jesus, der das alles über sich hat ergehen lassen müssen. Völlig unschuldig. Und in der Hinsicht völlig unschuldig damals, als das niedergeschrieben wurde von David. Er hat Fehler gemacht, hat gesündigt. Aber im Blick auf das, was da verheißen wurde, war er völlig unschuldig. Und er hatte so grausame Feinde, die ihn quälten. Und am Ende wird das je länger, je mehr werden. Und wir werden das durchmachen, wenn wir auf der Seite Gottes stehen. Dann werden wir das erleben. Dann werden wir unsere Feinde erkennen, von denen wir nie gedacht hätten, dass so sein wird. Aber wenn das Sonntagsgesetz kommt, wenn die Evangelischen sich vereinen mit dem Katholizismus mehr und mehr, dann wird das alles geschehen. Da wird es Trennungen geben und Vereinigungen, positiv oder negativ. Die Bibel zeigt uns das ganz und klar, ja. Also der Vers 53, gelobt sei der Herr ewiglich, Amen, Amen. Und das hat der Apostel Paulus auch geschrieben. Mit anderen Worten, Gott sei Dank. Er hat in Römer 7, hat er das alles aufgezählt, wie das ist mit uns. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Und was kommt nachher? Gott sei Dank. Ja, wofür dankt er? Dass der Geist Gottes das so bewirkt bei uns, bei dir und bei mir, wenn wir dem Wort den Glauben schenken, dass wir zu diesem Punkte gelangen, wo wir sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Aber das ist der unterste Platz, den Gott bei uns einnehmen will. Wo wir demütig und zerschlagenen Geistes sind und wenn wir sagen, ja, so ist es und ihm danken, dann werden wir sagen, Gott sei Dank, dass er das bewirkt hat. Und dann werden wir wieder wachsen. Aber dann kommt etwas anderes. Irgendetwas hat uns darunter gebracht, durch Gottes Wirksamkeit. Dann kommt die nächste Stufe. Und dann kommt immer wieder eine neue Stufe und noch eine neue. Und immer müssen wir dazwischen wieder die Saiten stimmen, damit wir in Einklang sind mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt diese wunderbare Musik, und das ist auch so schön. Aber die moderne Musik, die möchte das zunichte machen, was Gott durch unsere Väter in der Vorzeit durch die Musik reinlich gebracht hat. Schade. Und ich bin froh, dass wir hier das Quellebuch nicht haben in dieser Gemeinde. Ich hoffe, dass das neue Buch, das herauskommt, dass da nicht so vieles davon drinsteht, von dem, was negativ ist. Also ihr seht eigentlich, was da dieser Psalmist alles geschrieben hat. Er hat dann dort geschrieben noch, die Zeit ist eigentlich bald um, da heißt es, ich lese da im Vers 6, und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen, die Treue in der Gemeinde der Heiligen, ist das nicht schön, dass er uns treu sein will als Gemeindeglieder? Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Gefürchtet bei den Heiligen. Gottes Furcht ist der Weisheit Anfang. Gottes Furcht, das ist das, was der Heilige Geist in uns wirken will. Herr Gott Zebot, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer, du stillst seine Wellen, wenn sie sich erheben. Du hast Rahab zu Tode geschlagen und deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Himmel und Erde sind dein, du hast gegründet den Erdkreis und was darin ist. Nord und Süd hast du geschaffen. Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Und jetzt kommt dieser Vers, den wir schon gelesen haben. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Das wird bleiben in alle Ewigkeit. Und jetzt heißt es, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen in Israel unser König. Damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinem Heiligen und gesagt, ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen, zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Haupt soll erhöht sein in meinem Namen. Eine Verheißung auf Jesus Christus hat sich erfüllt. In Jesus. Er ist auferstanden. Sie konnten mit ihm machen, was sie wollten. Er hat alles zugelassen. Er hätte sich ja erheben können als Gottes Sohn. Das hat er nicht gemacht. Er war Menschensohn. Hat als Menschensohn sein Leben hingegeben. Und dann ist er auferstanden. Das ist eine so interessante Geschichte. Ja, die sollten wir immer wieder lesen. Was da alles herauszunehmen ist. Wie er treu durchgehalten hat. So wie er jetzt vorher prophezeit hatte. War er treu bis zum Tod am Kreuz. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Können wir uns das vorstellen? Dass der himmlische Vater seinen Sohn verlässt und er kurze Zeit vorher hat er das ausgesprochen, was wir in Johannes 17 heute studiert haben. Diese Liebe, diese Einigkeit mit dem Vater. Was dein ist mein und was mein ist dein. So gewaltig. Also diese drei oder vier Kapitel von 14 bis 17, das ist einfach gewaltig. Und dass man liest das wieder einmal durch, das berührt das Herz so tief, was da drin steht. Also Jesus kam und es hat sich erfüllt, die Prophezeiung wurde erfüllt und er ist auferstanden, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und der Vater hat ihm Macht übergeben. Unglaublich. Und im Gefängnis hat derjenige, der so eigentlich verfolgt wurde, der Apostel Paulus, hat davon geschrieben, im Kolosserbrief, im Epheserbrief, was für eine Vollmacht, dass der Vater ihm übertragen hat. Das ist gewaltig. Er, der nie eifersüchtig war, der wurde noch mehr beschenkt, der so demütig war und herabgestiegen ist. Also was wir da alles daraus lernen können. Das wünsche ich von uns allen. Ja. Und ihr könnt das dann noch für euch zu Ende lesen. Das meiste haben wir gelesen jetzt. Aber ich wünsche euch von Herzen, dass ihr diesen Psalm, dieses Evangelium hier drin durchlest, durchstudiert, auf eure Herzen wirken lasst. Und dann werden wir erweckt werden. Es hat mich erweckt, das kann ich euch sagen. Das ist mir tief ins Herz hineingegangen, was ich jetzt da euch mitgeteilt habe. Und das wird bei euch genauso, wenn wir demütig sind. Und sagen, so sei es, das Selah. Und wenn ihr die Psalmen durchlest, werdet ihr jetzt viel besser verstehen, warum das Selah steht. Stimme die Saiten, so sei es, Ruhe, Pause, dann geht's weiter. Dann kommt wieder ein Selah. Manchmal mitten im Satz drin kommt sogar ein Selah vor. Er hat geschrieben und plötzlich kommt ein Selah. Der Satz nicht fertig, Selah. Das heißt, es gibt Situationen, jetzt kommt das. Jetzt brauchen wir diese Ruhe, diese Seitenstimmung, dass wir wieder in Einklang sind mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, auch mit den Mitmenschen und so weiter. Das ist etwas so Gewaltiges. Der Herr möge uns allen helfen, dass wir das besser und besser verstehen. Durch seine Gnade und Güte und dass er tief in unseren Herzen wirkt, dass wir große Sehnsucht haben nach ihm, ihm im Charakter ähnlich zu werden. Amen.